Radio Honky-Tonk, Radio Honky-Tonk, von Mensch zu Mensch. Radio Okidok, Fakten, 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 die sechste, heute Kriegsgeld oder Friedensgeld. Heute ist Pfingstsamstag, der 19.05.2018, beim Gongschlag, weil es heute 13 Uhr ist. Begrüße euch ganz herzlich, Franz Josef aus Graz. Und wir wollen gleich ins Thema einsteigen, aber bevor wir zum Hauptthema kommen, es stellt sich für viele Menschen heute die Frage, kann ich heute etwas schon tun, um an diesem Paradigmenwechsel, an diesem dringend notwendigen Systemwechsel teilzunehmen, das ist ein Gefühl, dass etwas nicht richtig ist und was kann man heute schon machen. Und wir haben hier in unseren im Faktennachweis zur Sendung, den es zu jeder Sendung gibt, einige Links drinnen. Der erste betrifft stopsmartmeter.at, eine Möglichkeit, sich vom Smart Meter abzumelden, was also für die eigene Gesundheit und für die Gesundheit der Familie durchaus wichtig ist. Als nächstes die Abmeldung von ELGA, vom Elektronischen Gesundheitsakt. Wir wissen, dass unsere Daten jetzt auch schon von der Regierung freigegeben sind für die internationalen Konzerne zur Analyse und hier muss man ja nicht teilnehmen. Man ist automatisch angemeldet worden, aber man kann sich wieder abmelden. Das gleiche wie beim Smart Meter. Weiters gibt es eine Petition zur Abschaffung der ORF-Zwangsgebühren und eine neue Petition, nämlich Volksbefragung für direkte Demokratie nach Schweizer Muster bei allen wichtigen Themen. Ja, und da möchte ich noch auf die Petitionsseite des Planervereins hinweisen, auf der also jede Menge auch vergangener Petitionen zu finden sind, was aber ein klarer Hinweis darauf ist, dass sich in der Gesellschaft, in der, heute wird das ja Zivilgesellschaft genannt, etwas rührt. Und es gibt ja sicherlich die Möglichkeit, aktiv etwas zu unternehmen, was auch durchaus empfehlenswert ist. Denn nur untätig herumzusitzen und keine Position zu beziehen, gibt jenen Kräften den Vorzug, die nicht gerade menschenfreundlich sind. Ja, nach dieser kurzen Einleitung steigen wir ein in das Thema und wollen beginnen mit dem Nachweis, dass wir heute in einer Kriegswirtschaft leben. Obwohl wir jetzt im Kerneuropa seit 1945 keine aktiven Kriege mehr hatten, sehen wir davon ab, vom völkerrechtlichen Angriff der NATO auf Serbien und Bosnien, Kosovo. Das ist also Völkerrechtsverbrechen, das die NATO und mit Unterstützung der EU her auf europäischem Gebiet begangen hat. Daniele Ganser erläutert es für die, die ihn kennen, recht ausführlich. Ansonsten bitte nachschauen, Daniele Ganser. Wenn wir heute in einer Kriegswirtschaft weltweit leben, ja, die von den Globalisierern betrieben wird, dann ist die Frage, ja, hat sich das rein zufällig so ergeben oder steckt da ein Plan dahinter? Und um hier einen kurzen Anhaltspunkt zu geben, wo jeder selber nachforschen kann, wie das gekommen ist, kann man beginnen mit der Kolonialisierung durch die Engländer. Das war also das Führen der Völker der Welt in die Sklaverei. Das ist ja soweit bekannt. Und Mitte des 19. Jahrhunderts, also 1850 herum, eine ganz wichtige Figur, Cecil Rhodes, der von der englischen Krone nach Afrika geschickt wurde, um dort Gold und Diamanten und die Rohstoffe unter Anführungszeichen sicherzustellen, was ihm auch gelungen ist und woraus sich ein riesiges Vermögen ergeben hat. Das riesige Vermögen ist dann reingegangen in eine Runde von Roundtables in den so zwischen 1910 und 1920, und was heute als sichtbarstes Zeichen nach außen hin aus dieser Zeit stammt, ist der Council on Foreign Relations, der mächtigste Verein der Welt, gegründet 1921. Und auf der Webseite des Council of Foreign Relations kann man das auch nachlesen, was ein sogenanntes Mission Statement ist. Es ist also ein sogenannter Think Tank, ja, die sind jetzt modern. Das hat hier eigentlich angefangen, wenn man es verfolgt. Und der ist verpflichtet, um eine Quelle zu sein für seine Mitglieder, für Regierungsbeauftragte, für Geschäftsleiter, Journalisten, Erzieher und Studenten, für zivile und religiöse Führer und andere interessierte Bürger, um ihnen zu helfen, die Welt besser zu verstehen und die außenpolitischen Entscheidungen, mit denen die Vereinigten Staaten und andere Länder konfrontiert sind. Man sieht also, das ist ein Think Tank, der denkt sogar für die zivilen und religiösen Führer, für alle Politiker der Welt nach. Und hier ist wahrscheinlich das meiste Geld in einem Verein versammelt, das man sich überhaupt vorstellen kann. Hier sind alle internationalen Konzerne Mitglied, das sind in etwa 150. Jüngstes Mitglied ist Google, beigetreten 2008. Und die ältesten Mitglieder von 1921 weg, die Gründungsmitglieder, sind die bekannten transnationalen Banken in erster Linie. Es ist eine Bankenveranstaltung. Namen, die jetzt verbunden sind mit dem Council on Foreign Relations, ist natürlich die Familie Rockefeller, die auch Miteigentümerin der Federal Reserve Bank in den USA ist. Und es gibt eine Autobiografie von David Rockefeller, also die hat er selber geschrieben, ne? Das ist also mehr als autorisiert. Und da gibt es also einen bemerkenswerten Absatz drinnen, werde es jetzt zu übersetzen probieren. Einige glauben sogar, dass wir Teil einer geheimen Kabale sind, die gegen das beste Interessen der Vereinigten Staaten arbeitet, die meine Familie und mich als Internationalisten bezeichnet, die auch mit anderen rund um die Welt Verschwörungen bilden, um zu einer integrierten globalen Politik und zu einer globalisierten Wirtschaftsstruktur zu kommen, diese eine Welt. Wenn du willst, if das die Anschuldigung ist, ich bin schuldig und ich bin stolz darauf. Das wäre so ein Zitat von David Rockefeller. Bekannte andere Familie beginnt auch mit Roh, sind die Rothschilds. Und hier haben wir also einen eine Erklärung von Nathan Meyer Rothschild, die liest sich folgendermaßen: Die wenigen, die das System verstehen, werden so sehr an seinen Profiten interessiert oder so abhängig sein von der Gunst des Systems, dass aus deren Reihen nie eine Opposition hervorgehen wird. Die große Masse der Leute aber, mental unfähig zu begreifen, wird seine Last ohne Murren tragen, vielleicht sogar ohne zu mutmaßen, dass das System ihren Interessen feindlich gesinnt ist. Gut, es geht also, ja, wir haben vielleicht dann einen der, nicht der, dieser Superreichen, aber einen, der stark für die Umsetzung zuständig ist, das ist Zinoviev Brzezinski. Between Two Ages, ein Buch von ihm. Amerikas Rolle in einer technokratischen Ära. Es geht hier Between Two Ages um den Übergang der heutigen Struktur, die souveräne, autonome Staaten beinhaltet, als Kennzeichen des Völkerrechts in eine Auflösung all dieser Staaten und die Hinwendung zu einer globalen Zentralregierung. Das Ganze geschieht unter dem Einsatz von Technik bis hin zur Artificial Intelligence, ist soweit als Technokratie bekannt. Das ist ein ganz klares Merkmal von Faschismus, den Mussolini definiert hat als das Verschmelzen des Staates mit der Industrie, heute mit der Finanzindustrie, mit der EDV-Industrie ist es gut zu sehen, zielt auf totale Kontrolle, zielt auf das, was der totale Profit genannt wird für die Superreichen und dafür notwendig, und es geht also in Richtung dieser unipolaren Weltherrschaft. Die Ausführenden sind die UNO, die ja gegründet wurden von diesen Superreichen, und in Agenda 21 ist dieses neue Weltbild festgeschrieben. Die Bilderberger gehören natürlich dazu mit ihren Geheimtreffen, die ja reine Kaffeekränzchen sind, aber immerhin ist es in diesen reinen Kaffeekränzchen der Bilderberger die Idee der Europäischen Union und auch deren Umsetzung herausgekommen. Aus diesem Kreis kommt die Idee für den Euro. Hier wurde die Weltbank sich ausgedacht, der Internationale Währungsfonds, die Trilaterale Kommission, also die ganz großen zentralen Finanzmächte der Welt. Und die UNO trägt mit zu dem Ganzen dann noch mit der World Trade Organization, NAFTA bei und Verträge wie TTIP, DCIP und so weiter, die gehören auch zu diesem System dazu. Wir sehen also, dass Nathan Meyer Rothschild davon spricht, dass die große Masse nicht einmal mutmaßt, dass das System ihren Interessen feindlich gesinnt ist. Aber es gibt da schon seit längerer Zeit ein Erwachen, und einer jener, die das System sehr wohl durchschaut haben, war zum Beispiel Martin Luther King. Und Martin Luther King hat ganz klar gesagt, dass Freiheit niemals freiwillig vom Unterdrücker hergegeben wird. Die Freiheit muss von den Unterdrückten verlangt werden. Das ist ein wichtiger Punkt, dass man versteht, wie heute, oder ein Modell, wie die Welt aufgebaut ist. Wir haben ganz oben diese superreichen Familien, die dann ihre Organisationen dafür einsetzen, um durchaus feindlich den Massen gegenüber gesinnt zu sein, dahingehend, als sie Kriege veranstalten, dahingehend, als dass sie ständig die Steuern erhöhen und für die Verarmung zuständig sind. Dazu kann man in ein paar Minuten, wie die Zahlen dazu ausschauen. Gut, einer der Globalisierer, die im Augenblick bei uns in den Nachrichten sind, das ist George Soros. Die Ungarn haben seine NGOs ja jetzt aus dem Lande verbannt. Das sagen viele mit gutem Grund, denn Soros selber bezeichnet sich ja als wörtlich: Ich bin ein Gott, der Amerika und die neue Weltordnung kontrolliert. Das ist ein bisschen eigenartige Aussage für einen einzelnen Menschen, aber er hat viel aufgestellt dahinter. Schauen wir uns einmal an, eine Analyse von Kunkhardt Consult. Wie gesagt, die Links sind alle in dem Faktennachweis zur Sendung dabei. Wie findet man die Sendung und den Faktennachweis? www.okidoc.com, Archiv, Jahr 2018, Monat 05, und da sind sie schon. Ja, diese Kunkhardt Consult hat eine Untersuchung gemacht für die Open Society Foundation, die gehört auch dem Soros, und zwar welche Vertreter in der EU unter seinem Einfluss stehen und als verlässliche Partner für Soros im Europäischen Parlament bezeichnet werden können. Und dazu gehört von Österreich, kennen tun wir die Ulrike Lunacek, die ehemalige Grünen-Chefin. Wir kennen den Eugen Freund, den Fernsehjournalisten. Also ich kenne nicht Josef Weizenholzer, Soziologieprofessor, Michael Raimund, Monika Wanner, Evelyn Regner und Angelika Milner. Das sind also jene, die im EU-Parlament für Soros arbeiten. Weiters hat Soros in Europa in Anlehnung zum Council on Foreign Relations, den wir soeben besprochen haben, den European Council on Foreign Relations gegründet. Und hier sind die Teilnehmer aus Österreich durchaus bekannte Namen. Erhard Buseck, Stephen Heinz, das ist der Chef von Lansdowne Partners Limited, österreich-amerikanischer Konzern, Gerald Knaus, Sebastian Kurz, unser jetziger Kanzler, die Ursula Plasnik, Botschafterin der Schweiz, der Albert Rohan, pensionierter Botschafter, Wolfgang Schüssel, der Zerstörer der Demokratie, Hannes Swoboda, auch soweit bekannt, und Andreas Treichl, der Chef der Erste Bank Group. Die hätten wir dann, dass wir uns das anschauen können, List of Members, hier auf der Webseite des European Council on Foreign Relations. Hier stehen die Namen, sind zum Nachlesen, und hier sieht man auch, wer aus Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechei, Dänemark, Estonia, Finnland, Frankreich, viele, Deutschland, ganz viele, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Litauen, Mazedonien, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Niederlande, Türkei, England, welche Politiker und großen Wirtschaftsbosse hier unter Soros Fittichen stehen. Gut, Was hat er noch? Der gute Herr Soros, er hat gegründet vor in etwa 5 Jahren in Prag Institution, die nennt sich Project Syndicate. Und Project Syndicate ist also eine Nachrichtenagentur für wahre Nachrichten. Ja. Und es gibt hier inzwischen schon 45 Nobelpreisträger und 111 Staatsoberhäupter, die ihre Beiträge leisten. Und von Österreich ist hier dabei zum Beispiel die Presse und der Standard. Und eingebettet ist die ganze Soros-Arbeit in seine globale Stiftung, das ist die Open Society Foundation, und die Open Society Foundation des Milliardärs, des Multimilliardärs, der will natürlich die toleranten Demokratien auf der Welt einführen, und deshalb hat er die ganzen Farbenrevolutionen und Regierungsumstürze finanziert, war auch am Umsturz in der Ukraine beteiligt. Gut, jetzt hätten wir von den bekannten Hintergrundpersonen noch einmal zusammengefasst. Wir haben begonnen mit Cecil Rhodes, dann haben wir die Rothschilds, dann haben wir die Rockefellers, den Brzezinski, und etwas ausführlicher, weil es gerade aktuell ist, Hintergrundinformationen zu George Soros. Der nächste Punkt, und das ist jetzt ganz ein eigener Punkt, weil der hat mit Arbeit zu tun. Arbeit, die menschliche Arbeit, egal ob geistig oder körperlich, ist ja im Grunde genommen die Grundlage jeder Produktion. Ist schon richtig, dass Maschinen heute auch produzieren, aber diese Maschinen sind auch wiederum von Menschen produziert worden, ist wiederum die menschliche Arbeit die Grundlage für die Produktion. Und es wird ja im Augenblick auf der Welt viel produziert auf Anschlag. Man sieht das, dass wir in einer Wegwerfgesellschaft hier im Westen leben. Großteil der Welt hat allerdings zu wenig. Es gibt hier ganz ein starkes Ungleichgewicht. Und die Frage ist, wie will man dem Ganzen jetzt beikommen? Und da kann man auf der geistigen Ebene sowas aufstellen wie ein Sieb, mit dem man Unterscheidung treffen kann, nämlich welche Arbeit ist notwendig. Das ist jene Arbeit, die für völlige Bedarfsdeckung des täglichen und erfüllten Lebens wirklich notwendig ist. Und welche Arbeit ist notbringend, ist also damit vollkommen unnötig, ist zusätzlich noch nicht nur notbringend, sondern auch leidbringend. Gibt es eine solche Kategorie von Arbeit? Und wenn man sich jetzt die einzelnen Arbeiten anschaut, dann kann man sie sozusagen durch dieses Sieb durchlassen, und was da drinnen hängen bleibt, ist unnötig notbringend, kann man sagen, und was man durchlassen, ist die notwendige Arbeit. Eine sehr gute theoretische Grundlage dafür hat Viktor Schauberger bereits 1933 aufgeschrieben in seinem Werk Unsere sinnlose Arbeit. Und es liest sich hier, die ständigen Bemühungen einzelner Menschen, die den Unsinn unserer Arbeit zu erkennen vermögen, sind leider wenig beachtete Mahnungen an die Mitwelt, die mitgerissen von dem Getriebe der Zeit und verblendet durch Überspezialisierung die Einzelheiten nicht mehr wahrnehmen kann, aus denen sich das gesamte Leben in der Natur aufbaut und erhält. Leider sind die Mahnungen, doch endlich zur Vernunft zu kommen, nur Rufe in der Wüste. Gut, das war 1933. Wir haben inzwischen
in Europa den Zweiten Weltkrieg gehabt, nach dem Zweiten Weltkrieg war es der gesamten Bevölkerung klar, nie wieder Krieg. Da hat man mit niemandem diskutieren können, dass jetzt bauen wir wieder auf und dann machen wir wieder Krieg. Das war also strikt abgelehnt. Und heute ist es wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber das war mal da. Und das zweite wesentliche Ereignis seit 1933 ist das Auftauchen des Internets, das also eine der Hauptmitbedingungen dafür ist, dass der Paradigmenwechsel jetzt möglich wird, weil auch die vernünftigen Kräfte sich ausreichend vernetzen und sich zunehmend vernetzen werden. Den Unsinn unserer Arbeit kann man jetzt follow the money auch an den Ausgaben für Krieg erkennen. Im Augenblick liegen wir weltweit in etwa bei Jahresausgaben für den Krieg aller Regierungen zusammen bei ca. 2000 Milliarden Dollar. Das ist einmal eine Zahl, die wir uns merken können, damit wir 2000, werden heute nur im Milliardenbereich bleiben, denn Volkswirtschaften lassen sich nur im Milliardenbereich betrachten. Und dieser 2000 Milliarden Dollar im Jahr für Waffen und Krieg stehen nach Untersuchungen in etwa 7 Milliarden Dollar gegenüber, die zur Beendigung des Welthungers notwendig wären. Was erkennen wir? Die Kriegswirtschaft hat eine einfache Maxime, nämlich Profit überleben. Profit ist die Hauptsache, Leben von Pflanzen, Tieren oder Menschen werden in der Kalkulation nicht angesetzt. Es geht also ausschließlich um Profit. Wir haben da hier zum Beispiel einen Bericht drinnen, dass Dick Cheney, der Verteidigungsminister, der 9/11 mitgestartet hat mit den Neocons und dem Strategiepapier Project for a New American Century. Dieser Verteidigungsminister ist hergegangen und hat eine private Firma gegründet. Und diese private Firma hat Freischärler angestellt und diese Freischärler wurden an das US-Verteidigungsministerium vermietet, um im Irakkrieg sozusagen die Dirty Work zu machen, zu der das US-Militär nicht willens war, das Pentagon. Und was für den guten Herrn Cheney abgefallen ist, das ist ein Gewinn von 40 Milliarden Dollar. Das heißt, die kriegstreibenden Herrschaften spielen in dieser Größenordnung, wenn sie ihre Finanzplanung machen und zerstören hier Völker, Volkswirtschaften, Infrastruktur und halten so die Kriegswirtschaft am Leben. Und die Kriegswirtschaft wird auf der anderen Seite argumentiert mit dem Wachstum, das gebraucht wird. Denn wo hat man mehr Wachstum, als wenn man zuerst die Waffen produziert, diese Waffen dann zerschießt, dann hat man ein Land zerstört und dann kommt das Wachstum, nächste Wachstum über den Wiederaufbau dieses Landes. Und da kann man wieder Profit draus ziehen. Den ersten Profit, die erste Gruppe, die den Profit draus zieht, sind natürlich die internationalen Megabanken, die Kredite gegen Zins verleihen und damit die Verschuldung der Völker anleiern und die Zinsen machen dann weiteres Wirtschaftswachstum erforderlich. Einer der anderen, die über die Zukunft Europas gesprochen haben, ist George Friedman gewesen. Bei seinem Februar 2015 Auftritt vor dem Chicago Council, wo er als Strategieberater des Pentagon erklärt hat, Europa wird wieder seine Kriege haben. Die Zeit dieses unnatürlichen Friedens ist vorbei. Das heißt, hier wird konkret Krieg geplant und werden die Kriegsauslöser gesetzt. George Friedman hat auch davon gesprochen, dass den Deutschen in der Weltsituation die wichtigste Rolle zukommt, denn er hat gesagt, wenn sich Deutschland mit Russland zusammentut und die deutsche Technologie und die russischen Arbeitskräfte und Rohstoffe sich vereinigen, dann hat das US-Imperium keine Chance mehr. Und deshalb ist es Aufgabe der US-Außenpolitik, die erste Aufgabe seit 1916, die Russland und Deutschland auseinanderzuhalten, egal wie immer das gemacht wird. Und das hat ja ganz gut funktioniert durch den Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg und dann auch in den Zweiten Weltkrieg. Gut, wenn man sich die Militärausgaben ein bisschen genauer anschaut, wie sich diese 2000 Milliarden zusammensetzen. Trump hat also ein Budget von 750 Milliarden für dieses Jahr freigegeben. China liegt in etwa bei 150 Milliarden. Saudi-Arabien lag im Vorjahr bei 56 Milliarden, hat jetzt aber um 300 Milliarden amerikanisches Kriegsgerät bestellt. Also die werden sicherlich hier starkes Wachstum haben bei den Kriegsausgaben. Die Engländer sind mit 50 Milliarden dabei, die Inder mit 47. Das ist also eine 2016er Statistik, ja. Die Russen mit 47 Milliarden, die Deutschen mit 45, die wollen hier jetzt aufstocken, das haben wir auch aus der Presse erfahren. Japan mit 44, Frankreich mit 40, na und so lämpert sich das halt zusammen. Wer sich hier besonders hervortut in der Zukunftsentwicklung, sind zwei Länder. Das eine ist Kanada. Kanada hat im Augenblick 16,4 Milliarden und plant für 2027 240 Milliarden Kriegsausgaben. Russland 2016 60 Milliarden, 2017 42 Milliarden und 2018, und das hat Putin angekündigt, wird das noch weniger sein. Was ist hier passiert? Russland steckt das Geld nur mehr in die Verteidigung und nicht in den Angriff. Und man darf ja nicht vergessen, dass diese 750 Milliarden von den USA notwendig sind, auch um die in etwa 1000 Auslandsbasen zu betreiben, in denen in etwa 500.000 amerikanische Soldaten zu versorgen sind mit der gesamten Logistik, also 1000 Auslandsbasen in Ländern, in denen man nichts verloren hat, die kosten natürlich eine Menge Geld. Also die USA ist definitiv der Hauptkriegstreiber oder Kriegsbetreiber, den wir heute haben. So, ein kurzer Ausblick, wo das Ganze hingehen könnte. Ein Dokument der NASA, die Zukunft des Krieges, die Zukunft ist jetzt. Und das ist also eine Präsentation, die hat über 100 Seiten und die letzte Folie liest sich dann die üblichen Reaktionen auf diese Präsentation, dass diese Darstellung einfach zu hart ist, das kann man nicht so darstellen. Das wird sicher niemals von irgendjemandem gemacht, weil es zu schrecklich ist. Die werden das schon nicht machen. Wir wollen hoffen, dass sie es nicht machen. warum sollten sie es machen? Denn dagegen gibt es keine Verteidigungsmöglichkeiten mehr. Also einiges an Ungläubigkeit, aber eine große Übereinstimmung unter den Experten, dass hier zu viel bereits am Weg ist, als dass man das Ganze hintanstellen könnte und nicht berücksichtigen. Der Link ist, wie gesagt, im Faktennachweis drinnen. Ich möchte nur drei Folien herausnehmen. 2025, die Maschinen werden so kreativ und smart wie Menschen sein. Die Roboter werden die Norm sein am Schlachtfeld 2025. Und dass es hier aber definitiv auch Bedenken gibt, nämlich diese billig herzustellenden Nanopartikel, die sind inzwischen sehr billig herzustellen, dass die also Sensoren in überall hineingeben und die sind auch mit Sprengstoff auszurüsten, der gezündet werden kann. Die Nanotechnologie ist also sogar im NASA-Dokument als bedenklich gekennzeichnet. Weiters die Frage, wie können 10 Leute mit einem Kostenaufwand mit weniger als 10 Millionen Dollar große Bevölkerungsgruppen deaktivieren? Und hier wird gesprochen von biologischen Kampfstoffen, die bereits vorweg in Vitamine, in Kleidung, in die Nahrungskette hineingegeben werden, mit terroristischen bioaktiven Kampfstoffen wie diesen Aflatoxinen, das sind hochgiftige Giftpilze. Ganz wichtig, selektiv, antipersonell, RFMW. Und RF heißt Radio Frequency und MW heißt Microwave. Und RFMW ist auch ein anderer technischer Ausdruck für 5G, was jetzt gerade aufgebaut wird. Und dass das in Zusammenhang steht, das sieht man in diesem NASA-Dokument, den hier steht, in Klammer Towers. Und das Ganze dann begleitet von einem ernsthaften psychologischen Krieg, der geht eben über die Massenmedien raus. Ja, eine neueste Meldung, was das jetzt wirklich an Geld kostet, und wir haben ja heute zum Thema Kriegsgeld gegen Friedensgeld, Kriegswirtschaft gegen Friedenswirtschaft. So unglaublich, dass das klingt, das Pentagon, da wird gerade untersucht und es scheint, dass das Pentagon die Ausgaben von 21.000 Milliarden Dollar nicht nachweisen kann. Das geht jetzt rein in die sogenannten schwarzen Budgets für die Geheimforschungen, aus denen diese schreckliche neue Kriegstechnologie hervorgeht. Das ist Arbeit, die ist unsinnig, das ist Arbeit, die ist leidbringend, das kann man mit dem geistigen Sieb, ist die Arbeit notwendig oder ist die Arbeit notbringend, leidbringend, klar unterscheiden. Die EU gehört natürlich auch zu dieser Struktur, und daher ist es nicht verwunderlich, dass die EU jetzt plötzlich eine eigene Armee braucht. Der EU-Parlamentspräsident ist mit der Botschaft bereits draußen. Okay, wir verstehen das. Das ist ein Beitrag zur Kriegswirtschaft. Das ist notbringend und nicht notwendig. Das wird jetzt von der EU vorangetrieben. Damit haben wir das Sieb, um das einmal grundsätzlich einordnen zu können. Ja. Und während die Militärausgaben im Augenblick in etwa auf 2.000 Milliarden Dollar im Jahr sind, haben wir mehrere Nachweise, dass der Hunger weltweit in einer Größenordnung von 7 Milliarden Dollar beendet werden kann. Aber dieses wenige Geld, die 7 Milliarden sind nicht da, wohl aber ist das Geld da, die 2000 Milliarden da, um die Kriegswirtschaft weiter zu betreiben. Und was würden die 7 Milliarden, wenn man die einsetzt, bedeuten? Ja, dass es für ganz, ganz viele Menschen ein menschenwürdigeres Leben gibt. Es ist notwendig, das dort zu machen. Und wir müssen uns an dem Punkt der Entwicklung der Kriegswirtschaft, der globalen Kriegswirtschaft, jeder für uns überlegen, ob wir nicht schon langsam es an der Zeit finden und etwas dafür tun, dass wir zu einer Friedenswirtschaft kommen. Und an dem Punkt wollen wir mal eine kleine Musikpause machen und Kyles Moore mit seinem Lied Peace zu Wort kommen lassen. Viel Vergnügen.
Guten Abend, ich bin bloß ein Mensch, ich spreche für niemanden, nur mich selbst. Ich hab mich weltweit in die Sendestation gehackt und diese Bots send ich so raus in die große Welt. Und ich muss mich beeilen, noch bevor man mir den Ton abstellt. Dafür gibt es bloß ein Jetzt, nie ein Später. Was, wenn mich mein Kind mal fragt, warum ich es nicht gesehen hab? Aber Papa, das sagt sogar mein Geschichtelehrer. In deiner Zeit begingen Menschen ein paar Riesenfehler. Dann will ich mich nicht in Ausreden flüchten. Und das ist der Grund, warum wir endlich aufstehen müssen, den ins Auge sehen müssen. Es rettet uns kein großer Held. Die Helden sind wir selbst, die Revolution ist jetzt. Peace, dafür rede ich, dafür stehe ich. Peace, keine Forderung, das lebe ich. Peace, denn egal was kommt, ich zieh ganz bestimmt nicht in den Krieg, weil ich nie auf meine Brüder oder Schwestern zieh. Das ist meine Botschaft für jeden, der das gerade sieht. Peace, 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 Peace. Das ist meine Botschaft für Medien und Politik. Peace, Peace, Peace. Tausende da draußen kämpfen, um den Willen auszusprechen, hört man aus TV-Palästen. Nicht sind sie, sind sau beschäftigt, ganz laut die Menschen gegeneinander aufzuhetzen, neue Feindbilder aufzusetzen, kriegerische Hetze. Diese installierten Pressejournalisten helfen ihren Klienten, Krisen anzuzetteln. Die Berichterstattung schwächelt, Geschichte wird vergessen. Wir sind nicht bereit, für eure Ziele Kinder herzuschenken. Wir sind Menschen, wir sind Schwestern und Brüder. Und wo Hass uns hinbringen kann, kennen von früher, gerade hier, gerade wir wollen nicht, dass das passiert. Und für diese Haltung werden Aktivisten attackiert. Was? Man liest, was diese Schmierfinke schmieren. Und sie ziehen auf das Tier, das friedlich agiert und diffamiert, pauschalisiert und diskreditiert. Denn eine freie Meinung, Shitstorm, der Shitstorm seid ihr. Peace, dafür reden, dafür stehen wir. Peace, keine Forderung, das leben wir. Peace, denn egal was kommt, wir ziehen ganz bestimmt nicht in den Krieg, weil wir nie auf unsere Brüder oder Schwestern ziehen. Das ist unsere Botschaft für Brüssel und Berlin. Peace, 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 Peace. Die Botschaft für Moskau und Washington DC. Peace, 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 Peace. Frieden ist rechts, Frieden ist nicht links. Friede ist die Stimme in deinem Herzen, in dir drin. Friede ist der Weg, Friede ist der Sinn. Kriege kann man nur verlieren und Frieden nur gewinnen. Peace. Doch jetzt läuft die Propagandamaschine, wenn Bataillons marschieren, sich an der Front die Panzer formieren. Mit Massenpsychologie aus ihren Gedankenfabriken, wo sie an manipulativen Taktiken schmieden. Sie ziehen auf unser Denken, unterschwellig, unumgänglich, um zu lenken. Was wir von den Russen denken, was für ein Quatsch, man, das sind 140 Millionen Leute, genauso wie ich, mit denen ich mehr gemeinsam hab als jenen in der Politik. Keiner will Krieg, außer Banken, die dann beiden Seiten Scheine leihen, um die Schulden plus Zinsen einzutreiben und Rüstungsindustrien, die an Schüssen gut verdienen. Zähl nicht Mütter, die laut schrien, sie sind süchtig nach Profit. Nein, das hat nichts zu tun mit irgendeiner Religion, Nationalität, einem dunklen oder hellen Ton. Jeder, der das denkt, ist hohl. Wir sitzen im selben Boot wie bei der Revolution. Hebt eure Hände hoch. Peace, dafür reden, dafür stehen wir. Peace, keine Forderung, das leben wir. Peace, denn egal was kommt, wir ziehen ganz bestimmt nicht in den Krieg, weil wir nie auf unsere Brüder oder Schwestern ziehen. Das ist die Botschaft für jeden einzelnen Mensch. Peace, 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 Peace. Das ist unsere Botschaft für die ganze Welt. Peace.
Ja, es geht also um Frieden. Und wenn man die heutige unmenschliche Kriegswirtschaft einer menschlichen Friedenswirtschaft gegenüberstellt, dann kann man auf die Kette schreiben, das Wirtschaftswachstum, das mit der Kriegswirtschaft verbunden ist, das kann man dann gegenüberstellen einer Ausgleichswirtschaft in einer Friedenszeit. Die Zerstörung des Krieges wird durch Aufbau der dritten Welt und Pflege des Erreichten abgelöst. Das menschliche Unglück, das durch Krieg ausgelöst wird, oder die Kriegesbasis für eine Menge menschlichen Unglücks, und ebenso ist der Frieden Basis für menschliches Glück. Der Krieg ist eine zentrale Erscheinung, wie wir gesehen haben, und der Frieden ist interessanterweise dezentral. Das heißt, die Erkenntnis, dass wir in Friedenswirtschaft, in Friedenszeiten nur kommen, wenn wir auch aktiv Nein zum Krieg sagen im Augenblick, beginnt in jedem Einzelnen von uns. Für Österreich bedeutet das natürlich, im Rahmen einer Kriegswirtschaft an der NATO teilzunehmen, im Rahmen von Frieden unsere Neutralität auszubauen, zu verstärken und nach außen zu tragen. Dass die EU kriegsorientiert ist, haben wir gesehen, weil sie will jetzt ihr eigenes Militär haben. Die Staatlichkeit braucht ein Heer für die Verteidigung. Das ist in Ordnung in diesen Zeiten. Das wird in Friedenszeiten am Anfang auch eine Zeit lang noch so bleiben. Und den Kriegstreibern muss eine Friedensbewegung entgegengesetzt werden. Und diese Friedensbewegung besteht aus jedem von uns, der erkennt, dass diese Kriegswirtschaft nicht weitergehen kann. Und natürlich ist die Kriegswirtschaft mit Unrecht verbunden und Frieden ist immer mit Recht verbunden. Es geht also darum, den Paradigmenwechsel aus einem Unrechtssystem in ein wirkliches menschliches Rechtssystem da dabei zu sein und das zu fördern. So, was haben wir außer Krieg noch? Wir haben da noch einiges an unnötiger Arbeit. Das ist die Vollüberwachung, die im Augenblick das Wachstum bringt. Wiederum die EU hat ein Programm Horizon 2020. Da hat die EU wiederum lockere 80 Milliarden Euro hineingegeben, um nur die Forschung zu finanzieren. Und wie macht die Kommission das? Die hat da Expertengruppen. Und in diesen Expertengruppen sind Firmen drinnen, die wieder die Globalisten drinnen, sind NGOs drinnen, die wiederum von diesen Superreichen gegründet wurden, sind Universitäten drinnen, die sind also inzwischen schon voll eingekauft von der Kriegswirtschaft, sind diese neuen großen Rechtsanwaltskanzleien, diese Konzerne in Beratung drinnen und natürlich die Experten, die internationalen. Bitte, da sind keine Bürger drinnen, sondern man sieht hier, wen die EU-Kommission für dieses Vollüberwachungsprogramm, das über Horizon 2020 einmal erst finanziert wird, wer damit verbunden ist und worum geht es. Das ist auch ganz klar definiert, um die digitale Gesellschaft zu erschaffen, creating a digital society. Es ist leider auf den EU-Seiten nichts auf Deutsch, also muss man ein bisschen Englisch können. Die wollen also eine digitale Gesellschaft erschaffen, die es heute nicht gibt, und shaping the digital single market und einen einheitlichen europäischen Markt, den man dann an den Weltmarkt anschließen kann. Hat das Auswirkungen auf Österreich? Ja, besonders auf die Steiermark. Hier fließen die höchsten Forschungsquoten Europas rein. Steiermark ist ganz vorne mit dabei. Damit der Wirtschaftsstandort weiterhin top bleibt, wird hier Arbeit gemacht, die man also, nachdem das mit Vollüberwachung zu tun hat und weiterer Unterdrückung der Bevölkerung, als notbringende Arbeit zum Wirtschaftswachstum bezeichnet werden kann. Gut, das ist also Vollüberwachung zum Wirtschaftswachstum. Na, dann haben wir natürlich das Grundübel im Zinssystem, das ist der Zins und der Zinseszins. Helmut Kreuz, der Wirtschaftsanalytiker, sagt, man könnte rein theoretisch mit einer 20-Stunden-Woche seinen Lebensstandard, den man hat, decken, wenn man nicht eben auch noch ein Drittel der Zeit für die Zinsen arbeiten müsste. Es ist ja so, wenn man sich heute hat zum Beispiel ein junges Ehepaar einen Grund bekommen oder gekauft, will sich ein Haus bauen, geht zur Bank, nimmt sich einen Kredit auf. Ganz eine einfache Rechnung war immer, da waren die Zinsen so in etwa bei 6%, 15 Jahre Laufzeit, Rückzahlung, Kapital gleich hoch wie Zinsen. Das heißt, es müssen finanziell zwei Häuser erarbeitet werden wegen der Zinsen, damit man ein Haus hat. Das ist relativ einfach zu merken. Dann Josef Hübe sagt, es sind gar nicht Primärkonsum und Gewinnsucht, die den Kapitalismus rastlos vorantreiben, sondern die durch Zins und Zinseszins lawinenartig wachsenden Geldvermögen und ein unerbittlicher Zwang, unter dem die Schuldner stehen, nämlich mit jeder Produktion auch den Zins erwirtschaften zu müssen. In der vorigen Sendung haben wir ausführlich dargestellt, wie stark die Ungleichheit steigend ist. Im Augenblick haben 8 Superreiche gleich viel wie 3,5 Milliarden Menschen am unteren Ende der Reichtumsskala. Ja, wer noch einer dieser Leitbringer ist fürs Wirtschaftswachstum, ist die Big Pharma. Es gibt jetzt eine klare Aussage von Goldman Sachs, Heilung ist schlecht für das Geschäft. Man muss schon denken, wenn Leute gesund werden, wie können wir unseren Profit weiterhin steigern, wie kann die Wirtschaft wachsen? Das wäre also Wirtschaftswachstum mit menschlicher Krankheit. Und es ist deshalb so kritisch, und das hat auch mit den Wissenschaftlern zu tun, dass die Big Pharma jetzt fast alle Universitäten und deren medizinische Forschung nicht nur beeinflusst, sondern über die Finanzierung sozusagen besitzt. Ja, dann kommen wir zu dem Wachstumswahn, den wir schon erkannt haben, der über die Zinsen getriggert wird, Zinsen gehören zur Kriegswirtschaft dazu, und dieser Wachstumswahn, der soll jetzt mehr oder weniger in Gesetze gegossen werden von der jetzigen Regierung, nämlich dass der wettbewerbsfähige Wirtschaftsstandort ein Staatsziel wird. So, wann ist man global wirtschaftsfähig? Wir nehmen zum Beispiel den Kongo, der ist wirtschaftsfähig. Hier werden die seltenen Erden gefördert, die zum Erzeugen der Smartphone-Akkus notwendig sind, die kommen also, verschiedene Bestandteile kommen daher. Das wird dort mit Kinderarbeit erledigt, denn Arbeitskräfte werden zu teuer. Das heißt, hier ist der Kongo wettbewerbsfähig, ein wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort, volle Ausbeutung, Kinderarbeit, Umweltzerstörung. Und niedrige Preise am Weltmarkt, denn niedrige Preise am Weltmarkt bedeuten, wettbewerbsfähig zu sein. Und das gehört nicht in die österreichische Verfassung, weil das kann kein Staatsziel sein. Staatsziel kann ein Wohlergehen des österreichischen Volkes sein. Ein weiterer Punkt, in den sehr viel Geld gesteckt wird, ist in die Weiterentwicklung der Roboter. Und hier kommen wir natürlich zu einem Phänomen, das schon vor 3 Jahren die Presse geschrieben hat, dass bis Mitte der 20er Jahre die Roboter jeden dritten Job stehlen werden. Wir kommen jetzt in die Entwicklung von Industrie 4.0. Das ist also vollautomatisierte Industrie, Wegfall der Industriearbeitsplätze, vollautomatisierte Callcenters, Kundenbedienung. Rezeptionen in Hotels werden bereits von humanoiden Robotern in Japan betrieben. Die United Bank of Switzerland hat die ersten humanoiden Roboter als Schalterbeamte in den Banken erfolgreich in Betrieb genommen. Die in Dubai sind die ersten Polizeiroboter unterwegs, die unauffälliges Verhalten erkennen und sofort dann im Augenblick noch die menschliche Polizei verständigen. Und es ist eine relativ sichere Abschätzung, wenn die Roboterisierung so weitergeht, dass bis 2030 80% der Jobs wegfallen. 80% der Jobs sind in 10 Jahren weg. Kann man so als Faustregel merken. Das müssen wir dazu verstehen, weil wenn wir nach Griechenland schauen, da kommen wir nämlich jetzt auf einen volkswirtschaftlichen Aspekt der Kriegswirtschaft und der Zinswirtschaft. Das sind die von den internationalen großen Finanzinstituten, also den globalen, den Globalisierern auferlegten Sparmaßnahmen. Und die bedeuten definitiv den Untergang Griechenlands, also Europäische Zentralbank, Internationaler Währungsfonds, Weltbank schreiben das vor. Die neuesten Berichte besagen, dass jetzt die Griechen, die griechischen Rentner bis zu 70% ihrer Bezüge verlieren. Und das ist begleitet zusätzlich mit einem Ausverkauf des öffentlichen Eigentums an private Investoren. Also wiederum die globalen Finanzinvestoren. Und das betrifft jetzt Wasserwerke, die Bahn, Autobahnen, Häfen, Inseln, die Stromtelefonwerke und so weiter. Also das Ausrauben von ganzen Volkswirtschaften durch dieses augenblickliche Kriegszinsgeld. Der IWF hat allerdings für Deutschland auch schon eine Idee, nämlich dass die Deutschen länger arbeiten sollen. Man sieht hier die ganz klare Verleugnung der Wirklichkeit, dass bis 2030 80% der Arbeitsplätze wegfallen. Und jetzt will man, dass in Deutschland, um die Überschuldung Europas zu lösen, die Rentner länger arbeiten, denen man in Griechenland von der gleichen Institution, vom IWF her, nämlich bis zu 70% der Rente wegnimmt. Und das passt alles nicht mehr zusammen. Das ist mit schwersten Denkstörungen behaftet. Und diese schwerste Denkstörung ergibt sich aus dem Profit-Denken, egal welches Leid damit ausgelöst wird. Ein anderer Aspekt, den bringt Nestle in die Welt, nämlich die Kommerzialisierung des Wassers. Es soll kein öffentliches Wasser mehr geben, das gratis ist. Wasser soll zu einem Wirtschaftsgut werden, das gekauft werden soll. Und erfreulicherweise ein Anzeichen für den Paradigmenwechsel. Slowenien hat als bisher erstes und einziges Land der Europäischen Union das Recht auf Trinkwasser als ein Bürgerrecht. Im Verfassungsrang noch dazu, also nicht zu ändern, erklärt. Das heißt, wenn ein Staat seine Bürger schützen will, dann geht das. Wenn die Regierung eines Staates, muss man sagen, die Bürger schützen will, dann geht das. Gut, in Slowenien angekommen, gehen wir jetzt weiter nach Österreich und schauen wir uns durch den österreichischen Staatshaushalt. Wir müssen das auf die nächste Sendung verschieben, denn die Stunde ist schon wieder um, aber ich gebe die wichtigsten Zahlen jetzt mit in den Weg. Wir werden das in der nächsten Sendung dann ausführlicher besprechen. Und was wir wissen müssen, ist, dass wir in Österreich eine Volkswirtschaftsleistung von 2017 370 Milliarden Euro haben, dass unsere Staatsschulden auf 290 Milliarden Euro sind, dass unsere Staatsschulden gemeinsam mit den Privatschulden und den Unternehmensschulden auf 681 Milliarden Euro sind. Das Ganze mit Steuereinnahmen im Augenblick von 155 Milliarden Euro. Und wir sehen also, dass die 681 Milliarden dann zurückgezahlt werden müssten auch aus dem, was an wirtschaftlicher Leistung da ist, die kann man aus den Steuern zurückrechnen, ungefähr bei einer 50-prozentigen Besteuerung bleibt den Menschen zum Leben in Österreich 154 Milliarden Euro auch, wenn wir das so über den Daumen rechnen. Und von diesen 154 Milliarden Euro, die haben es geschafft, 1,5 Milliarden Österreicher zu produzieren, die unter der Armutsgrenze leben, auf die nicht geschaut wird. Das heißt, es sollte mit den wenigen Zahlen klar sein, dass wir voll in diesem Kriegsschuldzinsgeldsystem drinnen sind. Von 1980 weg, das sind 36 Jahre Entwicklung, haben sich die Löhne verdoppelt, hat sich die Wirtschaftsleistung des Landes verfünffacht. Das heißt, die Arbeitnehmer waren nicht dabei am Erfolg. Das haben transnationale Konzerne abgezogen, diese Differenz. Diese fünffache Wirtschaftsleistung führt auch zu den fünffachen Staatseinnahmen und die Staatsschulden sind um das Zehnfache gestiegen in der gleichen Zeit. Und es ist keine Änderung dieser Entwicklung abzusehen. Das System ist definitiv am Ende. Wir müssen uns was Neues überlegen und dazu mehr in der nächsten Sendung am kommenden Samstag, wiederum um 12 Uhr. So bedanke ich mich nun ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und alles, alles Gute, raus in den Äther. Der Paradigmenwechsel ist im Gange. Jeder muss sich entscheiden, ist er auf der Seite der gestrigen, vorgestrigen Kriegswirtschaftler oder will er nicht herüberwechseln zu den Friedenswirtschaftlern, und hier seine Energie einbringen, keine Angst haben vor den anderen, das Neue aufbauen, aber die größten Ungerechtigkeiten, da muss man so schnell wie es geht einen Riegel vorschieben, das gehört zu dieser Übergangszeit auch dazu. Ja, damit bedanke ich mich noch einmal ganz herzlich und schließe die Sendung jetzt um 13.02 Uhr. Bis zum nächsten Mal. Thank you.